Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Ann Tran. Guten Tag. Den zweiten Quasi-Lockdown erwartet ab morgen der bayerische Landkreis Rottal-Inn. Geschäfte, Schulen und Kitas bleiben dann geschlossen. Alle aktuellen Informationen bekommen wir gleich von unserem Korrespondenten. Stichwort Kitaschließung. Wohin mit den Kindern? Heute berät der Corona-Kita-Rat, wie der Regelbetrieb von Kindertagesstätten aufrechterhalten bleiben kann. Über die Ängste und Nöte von Eltern in der Pandemie habe ich mit der Landeselternvertretung NRW gesprochen. Und Sanktionen der USA verhindern derzeit die Fertigstellung der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2. Das trübt das deutsch-russische Verhältnis, aber auch die Wirtschaft vor Ort. Welche Auswirkungen ostdeutsche Unternehmen treffen, erfahren Sie später in der Sendung. Im Berchtesgadener Land gelten seit knapp einer Woche strikte Ausgangsbeschränkungen, wir berichteten. Doch auch im Rest Bayerns steigen die Zahlen teilweise stark an. Im Landkreis Rottal-Inn in Niederbayern, direkt an der Grenze zu Österreich, liegt die Inzidenz deutlich über 200 Ansteckungen pro 100.000 EinwohnerInnen binnen 7 Tagen. Deshalb hat das dortige Landratsamt ab morgen erhebliche Ausgangsbeschränkungen verhängt. Läden, Schulen und Kitas müssen schließen. Also erneut ein Quasi-Lockdown in Bayern. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone beobachtet die Entwicklung von München aus und ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Krone, der Landkreis Rottal-Inn ist ein eher ländliches Gebiet. Warum sind die Zahlen hier so hoch?
Das Landratsamt dort in Pfarrkirchen hat mir vorhin gesagt, es gebe letztlich im Landkreis 3 Hotspots, 2 Geflüchtetenunterkünfte und 1 Pflegeheim. In allen Institutionen haben sich zahlreiche Menschen infiziert und inzwischen herrschen dort aber Quarantänebedingungen. Man habe das Ganze unter Kontrolle. Und dann vermutet man auch den Grenzverkehr mit Oberösterreich, also 3 angrenzende Kreise. Genauer gesagt, man muss da ja auch etwas präzisieren, denn auch in Österreich sind die Zahlen ganz unterschiedlich. Aber wenige Kilometer vom Landkreis Rottal-Inn entfernt, letztlich über den Inn drüber, da gibt es Kreise mit Inzidenzzahlen bei über 300 pro 100.000 EinwohnerInnen, also noch etwas höher als auf der deutschen Seite. Und dann habe ich mich natürlich auch noch kurz nach Partys erkundigt, illegalen Partys. Die gibt es ja bekanntermaßen nicht nur in Berlin-Mitte, sondern durchaus auch ab und zu mal auf dem Land. Und da sei aber nichts bekannt, hat mir das Landratsamt gesagt.
Ab morgen gelten die neuen Beschränkungen im Landkreis. Auf was müssen sich die Menschen dort einstellen?
Also im Großen und Ganzen wird das so aussehen wie im Landkreis Berchtesgadener Land. Hat man mir im Landratsamt bestätigt, also ab Mitternacht darf man nur aus triftigen Gründen das Haus verlassen, zur Arbeit gehen, einkaufen, zum Doktor spazieren oder Sport. Schulen und Kitas müssen schließen. Einzelne Schulen waren eh schon jetzt zu, weil zu viele Lehrer in Quarantäne sind. Nächste Woche sind Herbstferien, das tröstet viele so ein bisschen, also es fällt nicht so viel Unterricht auch aus. Und auch die Gastronomie muss schließen, darf aber Essen zum Mitnehmen verkaufen. Für 15 Uhr ist auch eine Pressekonferenz angesetzt, da erfahren wir dann noch mehr Details.
Im Gegensatz zum Berchtesgadener Land, wo die Beschränkungen 14 Tage verhängt wurden, gelten sie hier in Rottal-Inn nur 10 Tage. Warum?
Also im Landkreis Rottal-Inn hat man mir das so erklärt, man glaubt, die meisten Infektionen hätte man jetzt bei Kontaktpersonen festgestellt von Leuten, die sich eben gemeldet hätten. Also insgesamt habe man sozusagen diese Infizierten schon ein bisschen voraussehen können und man könne die Lage jetzt überblicken. Man glaubt, man habe eine geringe Dunkelziffer und könne das jetzt relativ schnell eindämmen. Aber wie die Erfahrung auch zeigt, erst in 10 Tagen wird man dort wissen, ob man den Lockdown wieder aufheben kann oder ob man weitermachen muss. Denn wenn wir uns jetzt zum Vergleich das Berchtesgadener Land anschauen, seit 6 Tagen ist dort Lockdown und die Inzidenz ist dort immer noch bei 237 Inzidenzien. Also bis so ein Lockdown dann Wirkung zeigt und die Zahlen wirklich signifikant runtergehen, das kann eine Weile dauern.
Also müssen wir mit weiteren Quasi-Lockdowns rechnen?
Also das ist zumindest für einige Regionen in Bayern gut möglich. Also wenn man sich diese Karte des Robert-Koch-Instituts anschaut, von München bis zur österreichischen Grenze zieht sich so eine ganze Kette von Landkreisen, die also nach Markus Söders Farbenlehre dunkelrot sind. Also diese Landkreise haben alle eine Inzidenz über 100. Und wenn man sich gestern den Ausflugsverkehr rund um München zum Beispiel angeschaut hat, wie ich. Also da habe ich noch sehr, sehr viele Gruppen gesehen. Ich glaube, das wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch weiter steigen. Als Großstadt am stärksten betroffen ist übrigens Augsburg im bayerischen Schwaben mit 205 Inzidenzien. Und dort will die Verwaltung dann am Mittwoch über mögliche strengere Maßnahmen entscheiden.
Ein zweiter Landkreis in Bayern muss quasi in den Lockdown gehen. Und zwar Rottal innen an der österreichischen Grenze. Dazu mein Kollege aus München, Tobias Krone. Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder sprunghaft. Und damit steigen auch die Ängste vieler Eltern. Die Frage, die im Raum steht, bleiben die Kitas und Schulen offen? Heute tagt dazu in Berlin zum zweiten Mal der Corona-Kita-Rat. Unter der Leitung von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD beraten unter anderem Gewerkschaften, Trägerverbände und die Bundeselternvertretung darüber, wie der Regelbetrieb in Kitas aufrechterhalten bleiben kann. Und auch sonst heißt es aus der Politik, Kitas und Schulen sollen offen bleiben. Aber diese Haltung kann sich auch schnell wieder ändern. Wir haben es gerade gehört im Landkreis Rottal-Inn. Hier bleiben ab morgen Kitas und Schulen wieder geschlossen. Welche Ängste Eltern von Kita-Kindern in der Pandemie umtreiben? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Irina Prüm von der Landeselternvertretung aus Nordrhein-Westfalen gesprochen. Frau Prüm, wie viel Zeit und Nerven hat Sie die Corona-Pandemie bisher gekostet?
Ja, also ich hatte ab Mitte März bis Anfang Juni habe ich im Homeoffice gearbeitet. Meine Berufstätigkeit gibt das zum Glück her, allerdings mit 2 Kindern. Und da war es natürlich schon enorm, dass ich meine 5 bis 6 Stunden Arbeitszeit eigentlich auf 8 bis 9 Stunden täglich ausgedehnt habe durch ständige Unterbrechungen. Das war das eine. Und andererseits natürlich als Elternvertreterin haben sich viele Eltern einfach auch gemeldet, als die Kindertagesbetreuung von heute auf morgen weggebrochen ist. Ja, also es hat viele Stunden gekostet, sowohl beruflich, aber halt natürlich auch im Ehrenamt.
Wie sehr bauen Sie auf das Versprechen der Politik, die Kitas und Schulen geöffnet zu lassen?
Naja, wir sehen gerade jetzt, wo die Infektionszahlen wieder hochgehen, ist eigentlich immer einer der ersten Sätze irgendwas zu Kita- und Schulschließungen. Einerseits wird von allen Politikern durch die Bank weg gesagt, wir wollen es offen halten, aber wenn es noch weiter hochgeht, dann werden sie geschlossen. Also dieses Damoklesschwert hängt über uns. Wir erleben es natürlich auch gerade, dass es in den Kommunen ganz unterschiedlich gelebt wird. Da werden Gruppen geschlossen, teilweise ganze Kitas, je nachdem, wie das Konzept da gerade funktioniert. Wer im offenen Konzept arbeitet, da kann man dann von ausgehen, dass dann die ganze Kita bei einem Infektionsfall geschlossen wird. Viele versuchen natürlich, ein Gruppenkonzept zu fahren, dass man die Gruppen möglichst klein hält und überschaubar, damit man die Infektionsketten zurückverfolgen kann. Das klappt leider nicht überall aufgrund des Personalmangels. Und das ist natürlich tatsächlich gerade eine sehr heikle Situation, dass wir natürlich alle Sorge haben, wieder in die Situation von Mitte März zu kommen, als alles zu war. Ne?
Wie groß sind denn die Ängste und Nöte vor einem möglichen Lockdown?
Die größte Sorge ist tatsächlich die Entwicklung der Kinder. Was passiert mit denen? Die Sozialkontakte, die Entwicklung der Kinder. Natürlich auch die Vorschuleltern fragen sich, ob, wenn das Jahr so weitergeht, wie gut sind die Kinder auf die Schule vorbereitet, wenn dieses On-Off jetzt so bleibt. Wir haben da natürlich jetzt sehr unterschiedliche Regelungen in den Kommunen, auch in den Bundesländern, glaube ich. Teilweise werden Kinder als Kontaktpersonen eingestuft und müssen sofort 14 Tage in Quarantäne. Selbst mit negativem Test kann man diese Quarantäne dann nicht beenden. Dann ist natürlich die zweite große Sorge der Eltern, was passiert mit meiner Erwerbstätigkeit? Da bräuchte es grundsätzlich mal auf Bundesebene tatsächlich auch bessere Regelungen.
Welche Konsequenzen gibt es denn da bisher für Eltern, die Kinder und Beruf unter einen Hut bekommen wollen müssen?
Naja, also natürlich gibt es Eltern, die aufgrund fehlender Kindertagesbetreuung auch ihren Job verloren haben. Da gab es jetzt einen Fall, dass die Kita immer um 14 Uhr schließt, die alleinerziehende Mutter aber bis 15 Uhr arbeiten muss und der Arbeitgeber dann erwartet hat, dass sie also sie muss bis 15 Uhr zur Verfügung stehen und sollte dann diese Zeit eben privat abdecken, dass das Kind betreut wird. Wenn man einen Kita-Vertrag hat und danach auch seine Erwerbstätigkeit ausrichtet und das dann wegfällt, ist das grundsätzlich ein Problem für Eltern. Man riskiert seinen Job und es ist natürlich auch eine enorme Belastung. Also es gibt ja auch Berufe, wo man tatsächlich Homeoffice machen kann. Aber wie lange das Eltern durchhalten, ist dann nochmal die andere Frage, ne? Und ich glaube, da stehen auch einige mittlerweile entweder schon mitten im oder kurz vorm Burnout, weil das doch schwierig ist.
Und was sind dann Ihre Wünsche an die Politik oder an diesen Corona-Kita-Rat?
In jedem Falle, dass die frühkindliche Bildung in der Priorität nach oben rutscht. Es wäre gut, wenn wir Quarantäneregelungen einheitlicher gestalten würden, dass es also nicht vom Gesundheitsamt abhängt, wann ist das Kind Kontaktperson 1, dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, die Gruppen klein zu halten. Das wäre natürlich durch zusätzliches Personal nur möglich wahrscheinlich. Es ist halt derzeit wirklich von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Und wenn das Gesundheitsamt als erstes die Kitas schließen möchte, weil es meint, da sind die großen Superspreading-Events, da können wir derzeit wenig tun und dann fällt das halt als erstes weg. Also wir hätten eigentlich natürlich gerne, dass die frühkindliche Bildung bitte in der Priorität ganz oben steht und als letztes geschlossen wird, weil da sind nicht die Infektionsherde, wenn man den Studien glauben möchte. Und dann musste eigentlich erstmal vieles andere heruntergefahren werden, bevor man an die Kindertagesbetreuung rangeht. Das Infektionsschutzgesetz ist tatsächlich, hat diesen Fall irgendwie nicht so richtig einheitlich geklärt. Was ist im Falle der Quarantäne von Kindern? Also das wäre ja vielleicht für manche Eltern auch noch eine Möglichkeit, tatsächlich Quarantäne abzudecken, wenn dann wenigstens der Lohnausfall gesichert wäre. Da muss man viele Hürden nehmen. Also man müsste in Personal investieren, vielleicht in mehr Räumlichkeiten, vielleicht sind es auch Luftfilter. Das sind alles Maßnahmen, die man machen könnte, um natürlich den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber auch das scheint nicht zu reichen, weil tatsächlich ja jetzt immer wieder Gruppen und ganze Kitas geschlossen werden und Eltern da immer wieder vor dieser Situation stehen. Es ist noch keine gute Lösung. Es gibt keine Verlässlichkeit mehr und das ist unheimlich wichtig.
Sagt Irina Prüm von der Landeselternvertretung NRW. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Einen schönen Tag noch.
Seit fast einem Jahr ruhen die Verlegearbeiten für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas durch das Meer bis an die vorpommersche Küste des Greifswalder Boddens leiten soll. Von dort aus würde es über Land weiter in Europa verteilt werden. Den Baustab hat derweil nicht der Auftraggeber zu verantworten, sondern vor allem die US-Regierung. Denn die droht allen Unternehmen, die sich jetzt noch an der Fertigstellung der Trasse beteiligen, mit heftigen Strafen. Und auch Deutschland diskutiert nach der Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny über einen Baustopp. Die Folgen bekommen auch kleine Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern zu spüren, wie Silke Hasselmann berichtet.
Mitte Oktober im vorpommerschen Industriehafen Lubmin am Greifswalder Bodden. Bei nasskaltem Wetter lässt sich die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern durch einen Bereich mit großen, geschwungenen, silberglänzenden Röhren führen. Manuela Schwesig erfährt hier, dass die zur neuen Gasanlandestation gehören. Seit einigen Monaten schon sollten sie russisches Gas aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 aufnehmen und in Richtung Tschechien verteilen. Doch noch immer kommt hier nichts an, sagt Steffen Ebert, Nord Stream 2-Sprecher für Deutschland.
Es fehlt jetzt im Grunde genommen eine Lücke von rund 75 Kilometern zwischen den Enden in Dänemark liegend und in Deutschland. Wir haben ja aufgrund der Sanktionsandrohungen durch die amerikanische Seite Ende letzten Jahres die Verlegearbeiten stoppen müssen. Wir suchen jetzt aktuell immer noch Lösungen für den Weiterbau. Die Anlandestation hier in Lubmin für die Nord Stream 2 ist bereits seit Ende letzten Jahres technisch betriebsbereit. Davon hat sich die Ministerpräsidentin ein eigenes Bild gemacht.
Und nicht nur das. Die SPD-Landespolitikerin wiederholte auch bei dieser Gelegenheit, was sie in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt hat. Es sei ein Unding, dass die USA die Fertigstellung eines rechtsstaatlich genehmigten und im Übrigen internationalen privatwirtschaftlichen Energieprojektes in Europa mit heftigen Strafen verhindern wollen.
Die Landesregierung steht nach wie vor hinter dem Projekt der Ostsee-Pipeline. Die Ostsee-Pipeline muss fertiggestellt werden. Wir brauchen sie in der Zukunft für Energieversorgung, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Wir sind mit Nord Stream 2 im Gespräch. Natürlich ist jetzt vor allem die Geschäftsführung gefragt, zu überlegen, wie sie trotz der amerikanischen Sanktionen diese Pipeline fertigstellen kann. Wenn wir das als Landesregierung unterstützen können, werden wir das auch tun.
Tatsächlich herrscht seit vorigem Dezember Baustopp, weil die US-Regierung allen europäischen Unternehmen das Abschneiden vom US-Wirtschafts- und Finanzmarkt androhte, wenn sie sich an der Fertigstellung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligen. Eine Schweizer Firma zog daraufhin ihre beiden Verlegeschiffe zurück. Die Folgen sind auch im Hafen Sassnitz-Mukran auf der vorpommerschen Insel Rügen zu spüren. Dort lagern noch immer die letzten 15.000 von insgesamt 200.000 Rohren. Auf dem Hafengelände mit Beton ummantelt, sollten auch sie längst schon auf dem Ostseegrund liegen. Als im Frühjahr ein russisches Schiff nach Sassnitz-Mukran verlegt und dort monatelang technisch umgerüstet wurde, ohne dass der genaue Zweck bekannt gemacht worden wäre, setzte Washington nach. Anfang August ging ein Drohbrief ein. Absender: drei republikanische US-Senatoren aus dem mächtigen Auswärtigen Ausschuss. Vorige Woche legte das US-Außenministerium nach. Aus der Ankündigung wurde eine Richtlinie, die genau erklärt, wer und was mit dem Gesetz zum Schutz der Energiesicherheit Europas gemeint ist. Die Folge: auch der Hafen Sassnitz-Mukran müsse nun innerhalb von 30 Tagen sämtliche Geschäfte mit Nord Stream 2 beenden, wolle er schwerwiegende Sanktionsmaßnahmen gegen sich bzw. gegen künftige Geschäftspartner mit US-Beziehungen verhindern. Der Sassnitzer Kommunalpolitiker Frank Kracht sieht darin die nächste Eskalationsstufe. Was einen möglichen Kurswechsel in Washington angeht, so macht sich der linke Sassnitzer Bürgermeister freilich keine Illusionen.
Weil es sich gezeigt hat, dass im Kongress ja nicht nur eine Partei dort zugestimmt hat, sondern es ist mit einer sehr, sehr großen Mehrheit zugestimmt worden. Das heißt, im Endeffekt sehe ich es so, dass es egal ist, welcher Präsident im November gewählt wird. Ob er Herr Trump heißt oder Herr Biden heißt, denke ich, dass diese Bedrohung trotzdem im Raum steht. Und dann weiß ich nicht, ob Projektgeschäfte so einfach über die Bühne gehen, weil selbstverständlich auch Firmen, die einen Ansiedlungswunsch hier in Mukran haben, dann vielleicht zurücktreten, weil sie auch im Golf von Mexiko tätig sind oder in den Vereinigten Staaten und dann selber Sanktionen befürchten zu haben.
Wie der NDR berichtet, setzt Nord Stream 2 derzeit alles daran, die 15.000 Pipeline-Rohre innerhalb der 30-Tage-Frist aus Mukran abzutransportieren. Damit wäre der kleine vorpommersche Hafen aus dem Schneider.
Silke Hasselmann berichtete. Und damit endet Deutschland heute am Montag. Hier folgt nach den Nachrichten Campus und Karriere mit meiner Kollegin Kate Maneike. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Haben Sie noch einen schönen Tag.